Das Gebäude ist eines der am aufwendigsten restaurierten Gutshäuser in Mecklenburg-Vorpommern. Es steht zwischen Wismar und Schwerin und feiert in diesem Jahr ein großes Jubiläum. Vom Gutsbesitz zur Denkfabrik, 100 Jahre Schloss Hasenwinkel. Das Thema jetzt im Kunstgarten. Wir wandeln durch die Geschichte und spazieren durch das Schloss und die Parkanlage. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie mit. Ich bin Henning Lipski. Schönen guten Abend.
Mecklenburg-Vorpommern.
Everybody's talking at me. I can't hear what they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Backing off of the northeast wind and sailing on summer breeze. Tripping over the ocean like a stone. Oh, 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 oh. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where weather suits my clothes. Backing off of the northeast wind and sailing on summer breeze. Dripping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me.
Sie hören NDR 1 Radio MV. Hier ist der Kunstgarten vom Gutsbesitz zur Denkfabrik 100 Jahre Schloss Hasenwinkel. Einen Garten vor der Haustür, wie sie ihn hatte, davon können die meisten nur träumen. Lotte Bösch wurde 1920 im Gärtnerhaus des Schlosses geboren. Sie ist die Tochter des damaligen Schlossobergärtners Willi Kuhn. Er war der erste Schlossobergärtner in Hasenwinkel. Das neobarocke Gebäude mit dem 25 Hektar großen Landschaftsgarten feiert in diesem Jahr Jubiläum. Vor genau 100 Jahren hat der deutsch-russische Diplomat Wladimir Schmitz das Gut erworben. Noch im selben Jahr begannen die Planungen für das mecklenburgische Gutshaus. Der Park mit Eichen, Kiefern und Linden ist heute nach historischem Vorbild wieder hergerichtet. Ich habe mich mit Lotte Bösch auf der Terrasse des Schlosses getroffen. An jenem Tag war es ein wenig windig und im Hintergrund plätscherte das Wasser des Springbrunnens. Lotte Bösch hat mittlerweile das stolze Alter von 89. Wie alles damals in Hasenwinkel begann, sie hat es mir erzählt.
Es war ein großes Rittergut mit einem großen Gutshaus. Und dann haben die sich das gekauft, die Familie Schmitz. Und dann musste ein neues Wohnhaus her. Und dazu gehörte ja auch ein richtiger Park. Und mein Vater, der ist gerade zu dem Zeitpunkt da gewesen. Und dann wurde ein Architekt aus Lage, mit dem hat er dann diesen Park, diese Grundanlage ausgearbeitet.
Wie war denn das Verhältnis Ihres Vaters zu seinem Arbeitgeber? Haben sich die beiden gut verstanden?
Ja, der Herr Schmitz, der hatte ja auch eine junge Frau und das eine geborene von Alas. Und die war auch sehr welt- und redegewandt und sehr klug und sehr kunstbegeistert. Und mein Vater hatte am Ursprung mal Bildhauer lernen wollen in Ostpreußen. Er stammt aus Elbing. Aber er war ein bisschen schmächtig und Bildhauer, das sagt ja der Name, man brauchte viel Kraft. Und zuletzt wurde das nichts und dann hat die Lunge das nicht abkönnen und so weiter. Vom Arzt aus hat er zu der Mutter gesagt, er müsste das aufgeben, diesen Beruf.
Die Frau von Wladimir Schmitz wurde die Gnädige genannt. Warum denn das?
Naja, sie war so. Sie war eine Persönlichkeit. Sie hatte ja auch ihr eigenes. Sie war ja nicht nur bloß Gnädige. Sie hatte einen ganzen Tross Pferde. Und das war alles Trabrennen. Also zum Trabrennen musste sie dann immer den ganzen Eisenbahnzug beladen lassen. Und hatte ein Gestüt und war ja beide sehr kunstbegeistert und welterfahren und kam auch in allen möglichen Ländern, sind rumgekommen. Und war auch sehr energisch und wusste, was sie wollte.
Sie selbst haben ja auch eine ganz enge Verbindung zum Schloss und zum Schlossgarten. Sie sind 1920 in Hasenwinkel geboren. Wo haben Sie mit Ihren Eltern und Ihrem Bruder gelebt?
Mein Bruder, meine Schwester, die waren schon größer. Meine Schwester ging schon zur Schule, ist leider verstorben. Und mein Bruder war 4 Jahre älter wie ich und ich war erst 20 geboren. Und dann sind wir wohl noch ein Jahr da gewesen und ich habe keine Erinnerung.
Schlossherr Schmitz, der galt ja als ein besonders reicher Mann. Wissen Sie eigentlich, wie er zu seinem Reichtum gekommen ist?
Ja, die Vorfahren, die kamen ja von Frankreich und überall hatten große Gebiete. Der konnte das ja damals gar nicht alleine bewirtschaften. Und dieses Geld kam dann immer noch, bis der Weltkrieg zu Ende war. Und dadurch konnte er sich diese Sachen bauen.
Wladimir Schmitz und seine Frau sollen ja rauschende Abendgesellschaften gegeben haben. Hat man ihnen das erzählt?
Mein Vater hat so erzählt, Gnädige, wie man so sagt. Die hat dann durchblicken lassen, was wohl für Geschirr genommen werden sollte. Abends, wenn die Festlichkeiten stattfinden sollten, dann kam er im schwarzen Anzug, durfte er dann rüberkommen. Und die Tafel war gedeckt und alles. Und er hat die Blumen dann arrangiert. Und dann ging ein klein bisschen die Tür auf und dann guckte die Gnädige rein und blickte über die Tafel. Und an ihrem Gesicht hat er schon gesehen, ob sie morgen ihn besuchte im Gewächshaus und schon sein Geld bekommen hat. Und meistens war es so.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Wladimir Schmitz dann geschieden. 1922 ist er nach Aachen gezogen, in seine kleine Villa mit dem Namen Kleinhasenwinkel. Was hat das für Ihren Vater bedeutet? Musste er sich dann auch eine andere Arbeit suchen?
Ja, nach den ganzen Jahren hat mein Vater hier in dieser Gegend, hier bei Wismar in Lübow, eine Baumschule aufgebaut. Und dann hat er das in Gedanken, wie es früher war, wie er das gebaut hatte, fast so wieder aufgemalt. Und das haben wir heute noch.
Lotte Bösch, die Tochter des damaligen Schlossobergärtners Willi Kuhn. Erinnerungen an eine Kindheit vor 80 Jahren. Sie hören NDR1 Radio MV mit dem Kunstkarten vom Gutsbesitz zur Denkfabrik 100 Jahre Schloss Hasenwinkel. Gleich schauen wir uns drinnen im Schloss genauer um.
My life is brilliant. Brilliant, my love is pure. I saw an angel of that, I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful. Thank you.
NDR 1 Radio MV mit dem Kunstgarten vom Gutsbesitz zur Denkfabrik 100 Jahre Schloss Hasenwinkel. Das Gutshaus zwischen Schwerin und Wismar präsentiert sich als fürstlicher Herrensitz. So hat es der Erbauer Wladimir Schmitz 1909 geplant. Außen neobarock, innen hochmodern. 1912 ist das Schloss, wie es von den Dorfbewohnern und Nachbarn genannt wird, fertiggestellt. Im Jubiläumsjahr 2009 erstrahlen Herrensitz und Schlosspark in neuem altem Glanz. Anfang der 90er Jahre erwirbt der Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie Nordmetall Hasenwinkel. Der damalige Hauptgeschäftsführer Harald Detlefsen ist an der Weichenstellung eng beteiligt.
Dann bin ich hierher gekommen und habe so den Eindruck gehabt, dass das eine verträumte ältere Dame ist, eine schlafende, nicht die von alten schönen Zeiten träumt und mit ihrer jüngsten Vergangenheit nicht so ganz fertig wird, nicht? Und meine Frage war eigentlich, nicht, küsst du diese Dame wach oder lässt du sie schlafen, nicht? Und wir haben sie dann wach geküsst und ich meine, die Entscheidung war auch richtig.
In den 70er Jahren wurde auf die historischen Brunnenfundamente im Park blauer Stahlbeton aufgetragen. Den zu knacken war gar nicht so einfach, erläutert Klaus-Dieter Zimmermann. Der Hamburger Architekt hat die historische Sanierung geleitet.
Der Brunnen war eigentlich nicht mehr als Brunnen benutzbar, sondern er war eine große Betonwanne, weil die Möglichkeit bestand, zum Beispiel ein Flakgeschütz aufzubauen für Zeiten gegen Gegner, aus welcher Richtung auch immer.
Wer durch die Terrassentür des Gutshauses schreitet, steht mittendrin in der gewaltigen Eingangshalle, dem Mittelpunkt des familiären und gesellschaftlichen Lebens. Ein paar Schritte nach rechts führen in das Speisezimmer. Der lichtdurchflutete Raum ist mit edlem Parkett ausgelegt. Der Holzfußboden mit Rosetten und Bordüren wurde selbst zu DDR-Zeiten besonders gepflegt, erzählt Historikerin Grit Grotemeier aus Hamburg.
Wir stellen uns immer so vor, dass als der Sozialismus hier Einzug gehalten hat, dass es dann einen großen Bildersturm gegeben hat und dass alles das, was mit Herrschaftsanspruch, Feudalismus zu tun hat, einfach, dass dem also der Gar ausgemacht wurde. Und in diesem wunderbaren Protokoll der VEB-Denkmalpflege steht eben halt drin, wie sehr dieser Boden schützenswert ist und dass es wirklich Kulturgut ist, das man erhalten muss. Und das ist ja nur ein ganz anderer Blick als das, was uns im Westen so vermittelt worden ist vom Sozialismus.
Ein halbes Jahr lang hat Grotemeier in Archiven recherchiert, mit Zeitzeugen gesprochen und das Schloss genauestens unter die Lupe genommen. Die Chronik des Gutsherrensitzes hat sie in einem reich bebilderten Buch zusammengefasst. Bauherr Wladimir Schmitz besitzt Zeit seines Lebens eine Liebe für Luxus, erzählt Grotemeier auf der mächtigen Holztreppe, die nach oben führt, in den ersten Stock. Das Herren- und Damenbad lässt Schmitz in weißem und schwarzem Marmor gestalten. Nach berühmten Vorbildern, erläutert Architekt Klaus-Dieter Zimmermann.
Das Bad entspricht einer kompletten Kopie eines Bades in Versailles von Marie Antoinette und ist exakt in den Proportionen, in den Größen nachgebildet worden. Im Gegensatz zum Herrenbad gibt es in dem Damenbad noch einen kleinen Pfiff über eine Klappe in den Flur hinein, über die dann die Zofe der Dame des Hauses den Rücken einseifen konnte oder massieren konnte, ohne dass die Dame dabei gestört wird.
Zentralheizung und Warmwasserversorgung gehören ebenfalls zur komfortablen Ausstattung. Und ein ausgeklügeltes Staubsaugersystem mit Klappen über den Fußleisten in vielen Zimmern. Eingebaut 1912, betont Grit Grotemeier.
Und diese Aussparungen führten mit Kanälen runter in den Keller. Hinter diesen Klappen war dieser Anschluss und da konnte man dann den Schlauch reinstecken und damit einfach staubsaugen.
1929 kauft Kurt Girardet das Haus, ein studierter Landwirt aus dem Rheinland und Spross einer Verlegerdynastie. Anfang der 40er Jahre will der neue Besitzer Hasenwinkel eigentlich wieder veräußern, aber der Zweite Weltkrieg kommt dazwischen. Im April 1945 werden 125 Kinder durch die Kinderlandverschickung im Haus untergebracht. Mitte jenes Monats weitere Flüchtlinge, vor allem aus dem Osten. Unter ihnen ist eine Mutter mit ihren Kindern aus Plate in Westpreußen. Die Familie wohnt im Morgenzimmer mit Blick auf Garten und Brunnen. Wie sehr die Mutter mit ihren Kindern die Zeit in Hasenwinkel genießt, schreibt sie in einem Brief an ihren Mann, der als Soldat in Zinnowitz stationiert ist.
Wir durften aus ihm zitieren und da beschreibt sie halt wunderbar diese Situation, in welcher großen Angst sie gelebt hat, dass sie halt ihre Kinder irgendwie in Sicherheit bringen wollte und wie dankbar sie dann war, als sie nach Hasenwinkel kam und beschreibt diese Zufahrt nach Hasenwinkel wie also Schlaraffenland. Sie kommt wirklich in einen Ort, wo sie ihre Kinder wirklich vor dem Krieg schützen kann.
Eine Idylle in Kriegswirren. 2 Wochen lang lebt die Mutter mit ihren Kindern in Hasenwinkel. Hier fühlt sie sich vor Bombenangriffen sicher. Die Kinder spielen im Schlosspark. Am 30. April 1945 verlassen die Girardets ihr Haus und begeben sich auf den Treck nach Westen. 2 Tage später nimmt die Sowjetarmee das Schloss in Besitz. Sie hören NDR1 Radio MV mit dem Kunstgarten vom Gutsbesitz zur Denkfabrik. 100 Jahre Schloss Hasenwinkel. Gleich spreche ich mit einer Schwerinerin, die in der DDR ein Ferienlager im Gutshaus verbracht hat.
Don't try to fly, you know you might not come down. Don't try to fly, dear God. You might not come down. Jesus came down from heaven to earth. The people said it was a virgin birth. Jesus came down from heaven to earth. The people said it was a virgin birth. The people said it was a virgin birth. So great stories of the Lord, and said he was the savior of us all. He told great stories of the Lord, and said he was the savior of us all. And said he was the savior. For this we killed and nailed him up high. He rose again as if to ask us why. Then he ascended into the sky as if to say,
hier ist NDR1 Radio MV mit dem Kunstgarten vom Gutsbesitz zur Denkfabrik 100 Jahre Schloss Hasenwinkel. Hasenwinkel hat sicher den Traum vieler Kinder erfüllt, denn sie haben ihre Ferien in einem Schloss verbracht. In der DDR war Schloss Hasenwinkel eine rote Kaderschmiede. 1970 wird dort die Akademie für sozialistische Wirtschaftsführung gegründet. In den Sommermonaten Juli und August müssen die angehenden Führungskräfte jedoch Platz machen. Katrin Wirth-Überscheer kommt aus Schwerin. Sie hat im Schwarzwald und in England gearbeitet und wohnt heute in Hamburg. Ende der 70er Jahre war sie im Kinderferienlager in Hasenwinkel. Ich habe mich mit ihr im Schloss dort getroffen, in einem Raum, der immer als Schlafzimmer umgebaut wurde. Und ich habe Katrin Wirth-Überscheer gefragt, wann genau sie zum ersten Mal dieses Haus betreten hat.
Das war im Juli 1978. Und ich finde, als Kind in ein Schloss zu fahren und dort seine Ferien zu verbringen, das war einfach was ganz Besonderes.
Wer konnte an diesem Ferienlager teilnehmen? Woher kamen die anderen Kinder?
Wir waren alles Kinder von Angestellten des Rathausbezirkes und die meisten kamen aus Schwerin und rund um Schwerin. Aber es gab auch Kinder, die aus dem Bezirk Gera kamen und auch aus Polen.
Können Sie sich noch erinnern, was Sie damals in Hasenwinkel so sehr beeindruckt hat? Was war das erste tolle Erlebnis?
Ja, das erste tolle Erlebnis war, wir sind immer mit dem Bus vom alten Garten in Schwerin nach Hasenwinkel gefahren und die Busfahrt kam einem schon ungeheuer lang vor. Und dann kam da dieses Gebäude, dieses Schloss mit dieser langen Allee und man fühlte sich wirklich wie eine Prinzessin und konnte es kaum erwarten, dieses Schloss in Besitz zu nehmen.
Als Sie dann drin waren im Schloss, was war da Ihr erster Eindruck?
Also das Erste, was man gesehen hat, war eine wunderschöne alte Holzfreitreppe, die wir als Kind auch gerne zum Toben genutzt haben. Können Sie sich vorstellen, wie toll man da langrutschen kann und springen kann und es macht einen Höllenkrach. Aber das ganz Besondere war eine Dienstbotentreppe. Diese Dienstbotentreppe erschloss sich natürlich den Neuankömmlingen erst am zweiten oder dritten Tag. Und es gab ja Kinder, die schon öfter da waren. Die haben dann die Geheimnisse des Schlosses eingeführt. Und diese Dienstbotentreppe war für uns eigentlich tabu. Wir wussten natürlich nicht warum und wir wissen immer, wenn was verboten ist, dann macht man es besonders gern. Also wurde diese Treppe sehr rege von uns genutzt. Später kam dann etwas anderes noch dazu. Ich war mehrere Jahre in Hasenwinkel und von Jahr zu Jahr hat man neue Dinge entdeckt. Und das Besondere war Zimmer 8. Zimmer 8 war ein besonders schönes Zimmer mit einem Balkon zur Ostseite und einem riesigen großen Marmorbad.
Das Ferienlager hatte ein umfangreiches Programm, damit keine Langeweile aufkommt. Womit haben Sie Ihre Zeit verbracht? Was haben Sie gemacht?
Wir haben jeden Morgen Frühsport gemacht, was wir mehr oder minder gemocht haben. Aber es gehörte irgendwie dazu, mit einmal ums Schloss rumlaufen, ein bisschen Morgengymnastik und danach ging es ab zum Waschen. Aber wir haben eben tagsüber Naturkunde, Lehrpferde erschlossen. Wir sind Fahrrad gefahren. Jeder, der in die Ecke kommt, weiß, Fahrradfahren 5 Kilometer nach Varin ist wirklich eine Leistung. Ich glaube, es ist eine Endmoränenlandschaft, also wunderschön. Wir waren baden, wir haben Tischtennis gespielt. Also es war ein bunter Reigen an Aktivitäten.
Insbesondere der Schlossgarten war für Kinder ein Eldorado. Warum genau?
Er war großartig. Er war ganz verwunschen, ganz verwildert. Es gab riesengroße Rhododendronbüsche, es gab ganz viele Bäume. Und Versteckenspielen im Schlosspark war eigentlich ein Riesenhighlight, weil man wurde selten gefunden.
Zu DDR-Zeiten war der Zustand des Gebäudes kein besonders guter. Das ist kein Geheimnis. Wie weit war denn der Verfall der Bausubstanz vorangeschritten? Was haben Sie da mitbekommen?
Gut, in den ersten Jahren war eigentlich dieses Schloss einfach nur das Besondere und man hat das gar nicht so wahrgenommen. Aber je älter man wurde und je größer oder je mehr die Verbote wurden, hat man natürlich auch etwas genauer hingeschaut. In dem letzten Jahr, wo ich da war, es war 85, gab es eigentlich schon gar keinen Putz mehr an der Außenmauer. Der wunderschöne Balkon über der Vorfahrt durfte nicht mehr betreten werden, weil er komplett baufällig war. Und die geliebte Dienstbotentreppe durfte auch nicht mehr begangen werden, eben wegen Baufälligkeit.
Das Kinderferienlager ist vielleicht etwas Besonderes in Ihrem Leben. Sie haben später während des Ferienlagers in der Küche gearbeitet, haben da geholfen. Heute leiten Sie im ehemaligen Wasserturm in Hamburg ein großes Hotel. Was haben Sie aus Hasenwinkel, aus dieser Kinderferienlagerzeit mitgenommen?
Ich habe diese Brücke ehrlich gesagt noch nie geschlagen, aber vielleicht sollte ich es jetzt mal tun. Also ich bin ein Mensch, der gerne mit anderen Menschen zusammen ist und auch gerne organisiert und vorbereitet. Und dieses in Hasenwinkel arbeiten war eben was ganz Besonderes für mich, weil man konnte die Ferien verlängern. Man hatte einen Job, einen Ferienjob und trotzdem war man irgendwie Teil immer noch dieses Ferienlagers.
1985 waren Sie das letzte Mal in Hasenwinkel, dann lange nicht mehr. Als Sie dann wieder mal da waren, das war nach dem Fall der Mauer. Welchen Eindruck hatten Sie danach, als Sie in das Schloss kamen, in den Schlossgarten? Welche Erinnerungen kamen da vielleicht wieder hoch?
Ja, das war ein sehr trauriger Besuch. Das war im November 91. Okay, November ist vielleicht nicht die schönste Jahreszeit. Aber ich hatte Urlaub von meinem Ausbildungsbetrieb im Schwarzwald und bin nach Hasenwinkel gekommen und habe wirklich nur Verfall gesehen. Es war alles grau in grau und bis zum vorderen Zaun sind wir nur gefahren. Ich habe einmal rüber geguckt und eigentlich das, was ich sehen wollte oder woran ich mich erinnern wollte, nämlich an diese goldenen, glücklichen Tage meiner Kindheit, da war so ein dicker, grauer Schleier drüber, dass ich zu meinem Vater gesagt habe, Papa, lass uns ganz schnell weiterfahren. Ich komme erst wieder, wenn es schön ist. Aber du musst mir dann sagen, wenn das so weit ist.
Und was denken Sie heute?
Ja, ich habe das Glück gehabt, dass wir vor wenigen Wochen ein Training mit unserem Führungsteam in Hasenwinkel gemacht haben. Ich wusste nicht, dass wir es in Hasenwinkel machen. Das war für mich eine besondere Überraschung. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und genau das, was ich eigentlich 1991 schon sehen wollte, habe ich heute gesehen. Nämlich ein wieder erblühtes Schloss. Ich habe mir vom Hoteldirektor natürlich die Dienstbotentreppe und die Küche zeigen lassen, also meine alten Wirkungsstätten. Ich glaube, ich habe noch nie so glücklich Tischtennis gespielt, in dem alten Tischtenniskeller unten mit Mitarbeitern. Wie früher war das einfach.
Erinnerungen an das Kinderferienlager in Hasenwinkel in der DDR von Katrin Wirth-Überscheer. Sie hören den Kunstkarten auf NDR1 Radio MV. Vom Gutsbesitz zur Denkfabrik, 100 Jahre Schloss Hasenwinkel. Gleich frage ich mal nach, wie oft sich denn die Menschen aus der nahegelegenen Gemeinde in der Schlossanlage aufgehalten haben.
Gedanken kommen und gehen und ziehen wie Vögel ihre Kreise. Flügel tragen mich zum Horizont auf meiner Reise. Ich bin der Sänger und ich bin auch die Musik. Und manchmal bin ich gleichzeitig der Kummer und das Glück. Ich flieg einfach weiter, auch ohne Ziel. Und nichts bringt mich runter. Ich hab alles, was ich brauche, mehr wird zu viel. Ich bin der Stürmer und ich bin auch selbst der Ball. Ich weiß, es ist egal, Kopf oder Zahl. Wenn ich die Augen zumach, weiß ich, wo ich bin. Und es ist schon fast perfekt und ich bin mittendrin. Und nichts bringt mich runter. Ich flieg einfach weiter, auch ohne Ziel. Und nichts bringt mich runter. Ich hab alles, was ich brauche, mehr wird zu viel. Und nichts bringt mich runter. Ich flieg immer weiter, auch wenn ich nicht weiß wohin. Und nichts bringt mich runter. Es ist das Größte, dass ich noch am Leben bin und mittendrin. Beim großen Marathon kriegt nur einer den Pokal. Und wenn ich der Letzte bin, dann starte ich nochmal. Und nichts bringt mich runter. Ich flieg einfach weiter, auch ohne Ziel. Und nichts bringt mich runter. Ich hab alles, was ich brauche, mehr wird zu viel. Und nichts bringt mich runter. Ich flieg immer weiter, auch wenn ich nicht weiß wohin. Und es ist das Größte, dass ich noch am Leben bin und mittendrin. Es ist das Größte, dass ich noch am Leben bin. Yeah, yeah. Nichts bringt mich runter. Nichts bringt mich runter.
NDR 1 Radio MV. Sie hören den Kunstkarten vom Gutsbesitz zur Denkfabrik 100 Jahre Schloss Hasenwinkel. Hasenwinkel, eine 30-Seelen-Gemeinde ohne Kirche. Eine Durchgangsstraße teilt das Dorf. Bürgermeister Detlef Lukert ist seit 8 Jahren im Amt. Der 51-Jährige schätzt wie viele andere Schloss und Garten.
Das war eigentlich immer der Mittelpunkt und der wurde auch durch Spaziergänge gerne genutzt und auch so als Rückzugsgebiet für ein bisschen Romantik wurde das auch genutzt. Dort unten haben sich auch Liebespärchen lieber getroffen, als wenn sie irgendwo jetzt sich hier in eine Ecke setzten oder nur in der Bushaltestelle gesessen haben, sage ich jetzt mal, weil das war eben das Aushängeschild für unsere Gemeinde, das Schloss Hasenwinkel.
Ob er aus Erfahrung spricht? Jahrzehnte wohnt Lukas schon in Nisbil in der Nähe von Hasenwinkel. 4 Dorfbewohner arbeiten im Schloss, wollen aber öffentlich über ihren Arbeitsplatz und die idyllische Atmosphäre nicht reden. Der Bürgermeister dagegen schon. Er hatte im Schloss sein Büro. Die Gemeindevertretung hatte lange dort getagt.
Unsere Gemeinde hatte ein Gemeindehaus in Bibo und das ist uns leider abgebrannt. Da war der Konsum mit drin und da hatten wir auch eigentlich unseren Saal. Und von da an sind wir dann allmählich ins Schlossareal reingegangen. Und wir sind da also gut miteinander klargekommen.
Doch das war einmal. Der Hausherr ist enttäuscht und hat der Gemeinde und dem Bürgermeister gekündigt. Grund für den Unmut? Ein Verkauf von Ländereien. Rückblende ins Jahr 2007. Die Gemeinde verkauft das gegenüberliegende Grundstück an einen Mitbewerber aus dem Ort für eine weit geringere Summe, als der mächtige Arbeitgeberverband bezahlen wollte. Nordmetall wollte auf dem Gelände einen Freizeitpark errichten und Arbeitsplätze schaffen. Der andere Investor Einfamilienhäuser bauen. Er bekommt am 2. Mai 2007 den Zuschlag. Lukert rechtfertigt seine Entscheidung so.
Diese Baumaßnahmen ergeben, dass dort 4 Einfamilienhäuser hinkommen. Diese 4 Einfamilienhäuser bringen uns Steuereinnahmen für die Zukunft. So, das war der Tenor, warum die Mehrheit der Gemeindevertretung den Beschluss gefasst hat, dem Herrn Lubanow den Zuschlag zu geben.
Innenminister Lorenz Kaffier setzt Bürgermeister Lukert und seinen Stellvertreter, den Chef des Landesfeuerwehrverbandes Heino Kalkschies, ab. Beide hatten den Verkauf des Grundstücks notariell besiegeln lassen, obwohl der Landkreis den Verkauf beanstandet hatte. Ein Streit entbrennt. Die Wogen in den Medien schlagen hoch, bundesweit. Spekuliert wird über einen Ost-West-Konflikt. Das Verwaltungsgericht Schwerin gibt dem Minister recht. Das Oberverwaltungsgericht Greifswald katapultiert die beiden Kommunalpolitiker Anfang November 2007 jedoch wieder ins Amt. Bürgermeister Lukert hat seine eigene Sicht der Dinge und hofft,
dass wir auch auf kommunaler Basis versuchen werden, besser zusammenzuarbeiten. Aber das Kapitel Verkauf des Grundstücks ist damit abgehakt. Da sollten wir vernünftig wieder zusammenarbeiten und auch zusammenfinden.
Ob Nordmetall da mitmacht, ist ungewiss. Tenor, der Arbeitgeberverband habe weiterhin Interesse an dem Grundstück. Nach Ansicht von Nordmetall ist der Bebauungsplan des Investors fehlerhaft, weil die Sichtachse vom Schloss zum nahegelegenen Biboer See gestört wird. Eine mögliche Fortsetzung der Geschichte kündigt sich an. Ende offen. Im Kunstkarten hier auf NDR1 Radio MV schauen wir gleich zurück in die Zeit nach Mauerfall und Grenzöffnung. Wir erzählen, wie der Gutsbesitz zur Denkfabrik im Grünen wurde.
What is love but the strangest of feelings? A sin you swallow for the rest of your life. You've been looking for someone to believe in, to love you. Till your eyes run dry. She lives by disillusion glow. We go where the wild blood flows. On our bodies we share the same scar. Love me wherever you are.
by disillusion's glow. We go where the wild blood flows. On our bodies we share the same score. How do you love on a night without feeling? She says love, I hear sound, I see fury. She says love's not a hostile condition.
Vom Gutsbesitz zur Denkfabrik 100 Jahre Schloss Hasenwinkel, unser Thema im Kunstkarten hier auf NDR 1 Radio MV. Aufbruchstimmung nach Mauerfall und Grenzöffnung. Im November 1989 haben sich in Hasenwinkel noch Fuchs und Hase gute Nacht gesagt, aber kurz darauf interessiert sich dann doch jemand für das Anwesen zwischen Wismar und Schwerin. Das neobarocke Schloss ist mittlerweile historisch saniert. Das sehen wir, wenn wir die sandgelbe Fassade hinauf bis zu den roten Dachziegeln blicken. Lothar Wilken ist gelernter Pädagoge, Mitgründer des Bildungswerks in Hasenwinkel und heute Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe ihn in Hasenwinkel getroffen und wollte von ihm wissen, welchen Eindruck er von dem Gebäude hatte, als er es im Januar 1990 zum ersten Mal gesehen hat.
Es war ein trüber 3. Januar. Wir hatten etwas über 0 Grad, es war ein bisschen neblig und wir kamen gerade vom Rat des Bezirkes in Schwerin und hatten dort erzählt, dass wir aus dem Bildungszentrum Tannenfelde aus Schleswig-Holstein kamen und dieses Bildungszentrum betreibt dort die Weiterbildung für die Wirtschaft in Schleswig-Holstein und daraufhin sagte die damalige Vorsitzende des Wirtschaftsrates, das ist ja interessant, wir haben auch so eine Akademie, die heißt bei uns zwar etwas anders, die heißt Akademie für sozialistische Wirtschaftsführung, aber die machen ungefähr das Gleiche und diese Akademie, die heißt Hasenwinkel. Wollt ihr euch die nicht einmal ansehen? Und dann sind wir dorthin gefahren mit einem Wartburg. Und als wir um die Ecke kamen, waren wir doch etwas erstaunt, ein so großes Herrenhaus zu sehen. Und das Erste, an das ich mich noch sehr erinnere, ist eine Birke in der Dachrinne. Und als wir dann in das Haus hineingingen, da fiel uns auf, in welchem relativ guten Zustand dieses Haus war, weil tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt die Küche in Betrieb war, die Übernachtungsmöglichkeiten in Betrieb waren und dort auch Seminare, Weiterbildungsveranstaltungen gegeben wurde. Durchaus nicht immer politischer Art.
Zu DDR-Zeiten hatte es in Hasenwinkel in jedem Zimmer ein Telefon gegeben. Sie hat das verwundert. Warum?
Weil wir selber ja kaum Kontaktmöglichkeiten und Telefonmöglichkeiten damals hatten. Wir mussten dann so schwere Geräte nehmen, Funktelefone, um in Kontakt zu treten. Und ausgerechnet dort gab es die Telefone. Und zu einem viel späteren Zeitpunkt habe ich dann die Ursache entdeckt. Wir hatten im Keller 3 verschiedene Netze, die zusammenkamen. Es war eine Ersatzführungszentrale damals der Regierung, sodass dort das Sicherheitsnetz und das Führungsnetz und das normale Postnetz in dicken Kabeln zusammenkamen. Und die Telekom hat das erst, glaube ich, im Sommer 1991 dann alle dicken Kabel dann gekappt.
2 Monate nach Ihrem Besuch haben Sie dann ein erstes Seminar in Hasenwinkel gehalten. Worum ging es damals?
Mein erstes Seminar war in dem Kinderzimmer der ehemaligen Eigentümerfamilie Girardet. Das war ein Führungstraining und ich bin von der damaligen Direktorin dann etwas gescholten worden, weil ich so Flipchartblätter mit Krepppapier an die Tapeten geklebt hatte und das ließ sich hinterher schwer lösen. Das ist mir noch in Erinnerung geblieben aus diesen Seminaren.
Seminare in Hasenwinkel anzubieten, das war Ihr Ziel. War es denn schwierig, die Trainer und Seminarleiter zu finden?
Ja, wir haben einen Katalog erstellt ab März und ich war sehr unsicher, ob es gelingt, den Trainern ein Angebot zu machen, weil es gab ja noch keine D-Mark. Ich konnte ihnen nicht sagen, wie viel Geld sie dafür bekommen. Die Teilnehmer haben in DDR-Mark bezahlt. Ich habe ein Konto eingerichtet und ich habe den Trainern nur gesagt, ich weiß nicht, wie viel ihr dann im Juli dann erstattet bekommt, ist abhängig von dem Wechselkurs. Und die Euphorie war so groß, dass alle gesagt haben, das ist egal, das ist etwas ganz Besonderes, da müssen wir einfach dabei sein. Und wir haben in ganz kurzer Zeit ein sehr umfangreiches Programm aufstellen können. eine Schwierigkeit mit Finanzen gab es zum Jahresende dann. Als wir dort in Hasenwinkel dann verantwortlich den Betrieb übernommen hatten, hat die damalige Regierung an unsere Buchhaltung ein Sammelschreiben geschickt, wie in den Vorjahren, führt doch die Konten bitte auf Null und überweist alle Gelder dann auf ein angegebenes Konto. Und Anfang Januar kam die Küchenchefin an und war nun ganz traurig, weil sie nicht mehr einkaufen konnte, weil das Konto leer war. Und dieses Geld, was irrtümlich zurücküberwiesen wurde, nun wieder an den Eigentümer, also an uns vom Staat zu bekommen, das war ein sehr mühsamer Prozess. Das war schwieriger, als die Trainer zu bekommen.
Wie sind Ihnen die Seminarteilnehmer in Hasenwinkel damals begegnet? Waren Sie nicht skeptisch gegenüber denjenigen, die aus dem Westen kamen?
Nein, überhaupt nicht. Das haben wir eigentlich nie erfahren, das haben wir nie kennengelernt. Im Gegenteil, sie waren sehr, sehr wissbegierig. Der große Unterschied damals war, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Seminaren immer mit einem großen Blatt Papier und einem Stift fast alles mitschrieben. Das waren wir überhaupt nicht gewohnt. Das war ich auch in meinen Führungstrainings nicht gewohnt. Dort kommt es ja eher auf Verhaltenstraining an und nicht so sehr auf Wissensvermittlung, die man sich dann auf einen Zettel schreibt. Nein, also es ist viel aufgenommen worden, es ist viel mitgeschrieben worden und es waren sehr interessierte Nachfragen. Und es kamen immer mehr Leute an, als sich angemeldet hatten. Auch das war in der damaligen Zeit so üblich.
Sie sind heute noch häufiger in Hasenwinkel, bewegen sich im Schloss und sind auch im Park unterwegs hin und wieder. Wenn Sie zurückschauen auf die Anfänge, haben sich die Anstrengungen gelohnt?
Ja, natürlich. Die haben sich einmal gelohnt, weil wir dort jetzt ein sehr, sehr modernes Tagungszentrum haben, was ja hoch ausgezeichnet wurde. Dort ist ein Schatz entstanden, der für die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch für Schleswig-Holstein und Hamburg sehr bedeutsam ist. Ein so tolles Tagungszentrum. Für das Land, für die Region ist damit ein unter Denkmalschutz stehendes Gebäude natürlich auch erhalten worden, saniert worden. Wir haben damals ein tragfähiges Konzept gefunden und heute ist dieses Haus, das ist das Schloss Hasenwinkel, in einem einfach fantastischen Zustand.
Neustart in Hasenwinkel nach Mauerfall und Grenzöffnung. Lothar Wilken war damals daran beteiligt. Sie hören NDR1 Radio MV mit dem Kunstkarten vom Gutsbesitz zur Denkfabrik 100 Jahre Schloss Hasenwinkel. Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Wir berichten gleich über die erste Open-Air-Operngala in Hasenwinkel.
Autumn and Friday, the winds blew. July, September, I knew.
Sonntagabend, hier ist NDR1 Radio MV. Sie hören den Kunstkarten vom Gutsbesitz zur Denkfabrik 100 Jahre Schloss Hasenwinkel. Die Wolken hängen tief an jenem Sommerabend über dem Schloss Hasenwinkel. Im Minutentakt fahren Busse vor. 1600 Menschen strömen nach und nach in den Schlosspark.
Wir wollen das Konzert hören. Ich freue mich schon sehr darauf.
Na, wir besuchen die Operngala, ne?
Die Konzertbesucher kommen aus Hamburg, Lübeck, Schwerin, den Landkreisen Nordvorpommern, Parchim oder Westmecklenburg und freuen sich auf ein Konzert der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Ihre Autos haben sie auf einem Feld einen Kilometer Luftlinie entfernt abstellen müssen, weil es in Hasenwinkel nicht genug Parkplätze gibt. Von der grauen Wolkendecke am Himmel wollen sich die Gäste nicht einschüchtern lassen.
Wir haben doch alles mit Rucksack hier, Regencape, kann nichts passieren. Wir sind an und für sich schon des Öfteren hier gewesen, im Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, wir haben was Regendichtes mit und ja, es wird trotzdem schön werden.
Die Operngala ist eines der großen kulturellen Ereignisse in Hasenwinkel. Unter einem Zeltdach mitten im Park sitzt das Münchner Rundfunkorchester des Bayerischen Rundfunks. Der Klangkörper unter Dirigent Daniel Kleiner erwärmt mit musikalischer Lust die Gemüter der Konzertbesucher. Die argentinische Sängerin Maria Virginia Savastano steht auf der Bühne. Die Solistenpreisträgerin der Festspiele 2006 präsentiert temperamentvoll eine Arie der Despina aus Mozarts Così fan tutte und singt den Leidenschaften des Lebens nach. Da verziehen sich auch die Wolken am Himmel, zumindest für kurze Zeit. An ihrer Seite Tenor Paul O'Neill aus Australien. Beide überzeugen mit einem Duett aus Verdis Oper Rigoletto. Zwischen den Highlights aus den Opern von Donizetti, Gounod und Mascagni tritt ein ausgesprochen gut gelaunter Moderator auf die Bühne. Roger Willemsen führt durch das Programm. In Hasenwinkel ist der Publizist und Musikliebhaber zum ersten Mal, wie viele andere, von Schloss und Park begeistert. Mit leiser Ironie betont er den Metropolcharakter der 30-Seelen-Gemeinde. Doch Willemsen rückt das hinter der Bühne wieder gerade.
Das war der reine Quatsch. Natürlich ist es sehr ländlich. Und die Landschaft, durch die ich hierher gekommen bin, die war wirklich in einer Weise verwunschen, wie ich sie lange nicht gesehen habe. Ich war so froh, dass sie keine richtige Anbindung hat, bis dann ein entsetzliches Bautrum von Autobahnbrücke kam. Und ich weiß, auch dieses schöne Stück Landschaft wird irgendwann den Autobahnen zum Opfer fallen. Aber noch haben wir alle Grund, uns daran zu freuen, dass es Landstraßen gibt.
Bildung und Wissenschaft haben seit langem ihren festen Platz in Hasenwinkel. 25 neu berufene Professoren aus ganz Norddeutschland haben 3 Tage lang in einer Sommerakademie das Lehren gelernt. Die Nordmetall-Stiftung organisiert regelmäßig Kinderkonzerte, um den, wie es so schön heißt, musikalischen Nachwuchs zu fördern. Einmal im Jahr wird ein besonderer Musikpreis vergeben. Mit 10.000 Euro ist er dotiert. Hochkarätig muss er sein, wie vieles bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Sprecherin Hanna Schrader erzählt, wer den Preis bekommen hat.
Also wir haben jedes Jahr in unserer Reihe junge Elite immer sozusagen die talentiertesten Spitzennachwuchsmusiker hier in Mecklenburg-Vorpommern zu Gast. Und in jedem Jahr verleihen wir auch den Ensemblepreis an das vielversprechendste Ensemble in dieser Kategorie. Und der wird traditionell hier im Schloss Hasenwinkel vergeben. Dieses Jahr wird er für Story String Quartett vergeben. Im Jahr vorher wurde sozusagen das Konzert bestritten im Rahmen dieser jungen Elite und dann im Jahr drauf gibt es dann die traditionelle Preisübergabe.
Es sei eine große Ehre, von solch einem Festival gewürdigt zu werden, findet das Quartett aus dem englischen Suffolk. Bei dem Preisträgerkonzert im Sommer im Schloss präsentieren die Musiker Werke von Haydn, Brad Dean und William Walton. Zurück nach draußen zur Operngala. Nach der Pause kriecht die Kälte von unten. Den Damen mit nackten Beinen wird's kühl. Dann tröpfelt es von oben, aber alle 1600 Besucher sitzen auch den Regen aus. Die sympathische Südländerin Maria Virginia Savastano auf der Bühne schlägt sich tapfer in ihrem eleganten Kleid. Später im Schloss meint die Argentinierin, dass sie die sommerliche Kühle im Norden unterschätzt hat.
It was a little bit cold.
Es war ein bisschen kühl, das war schade, denn ich hatte ein wunderbares, schönes Kleid. Aber ich musste meinen Schal umlegen und den Mantel drüber ziehen, sonst wäre es mir ganz einfach zu kalt geworden. So spielt das Leben, trotzdem war das Konzert okay.
Well, it's life, so, but was okay.
Weil Hasenwinkel eine Lieblingsstätte der Sängerin ist, nimmt sie es gelassen. Feuerwerk mit zwei Stimmen, ein gewaltiger Klangkörper und Farbenspiele der Raketen. So neigt sich das Konzert im Schlosspark dem Ende. Die Musiker und Solisten sind zufrieden, die Zuschauer sind es auch. Dazu wird das Ambiente im Park des 100-jährigen Gutshauses wohl seinen Teil beigetragen haben.
Na, der Ort ist ja schon himmlisch, ne? Erstmal die Natur, die herrliche Lage. Und gucken Sie sich doch mal die Linden hier an, die Bäume, das ist doch alles märchenhaft schön.
Mir gefällt das Ambiente hier, ich kenne das noch nicht, wir sind das erste Mal hier. Wir kommen zwar aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Neubrandenburg, aber es ist eine fantastische Anlage und es ist toll.
Busse rollen an, fahren wieder ab und bringen 1600 Konzertgäste zu ihren Autos. Nach und nach kehrt wieder Ruhe ein, so wie es die Einheimischen gewohnt sind. In diesem Jahr waren Gutshaus und Park übrigens ein Außenstandort der Bundesgartenschau in Schwerin. Auch nach dem Ende der Blumenschau bleiben in Hasenwinkel die Tore für Spaziergänger geöffnet. Im Sommer zum Lustwandeln und in diesen Tagen vielleicht für einen Herbstausflug. Soweit der Kunstkarten vom Gutsbesitz zur Denkfabrik 100 Jahre Schloss Hasenwinkel. Die Sendung finden Sie für weitere akustische Spaziergänge in der NDR Mediathek über unsere Internetseite ndr1radio.mv.de. Ich bin Henning Lipski, danke fürs Dabeisein und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.